ARD. Bayern 2. Kulturleben.
Mit Judith Heidkamp am Büchermontag im neuen Bayern 2. Schön, dass Sie wieder da sind, also rinn in die Literatur. In ihrer Streitschrift Der entmündigte Leser beklagt die Altphilologin Melanie Möller den derzeitigen Umgang mit Literatur, besonders mit antiken Werken, und spricht von einer Art Zensur. Bei uns im Gespräch relativiert sie die Sache dann etwas.
Es ist in der Tat nicht so, dass da Wörter rausgestrichen worden wären oder so. Das ist im Laufe der Jahrhunderte durchaus immer mal wieder passiert, aber das ist jetzt nicht so. Aber sie werden in einer Weise diskutiert und auch in der Vermittlung aufbereitet, dass sie als verstörend, erschreckend, unverdaulich, unzumutbar betitelt werden. Soll man / darf man Ovid noch lesen oder so? Und allein diese Fragen, dass sie sich irgendwie ausgebreitet haben auf wissenschaftlichen Tagungen, finde ich ganz unglücklich.
Sind moderne Neubewertungen von Wörtern, Texten, Autorinnen und Autoren etwas Ähnliches wie Zensur? Gleich mehr dazu. Dann holen wir uns gute Ratschläge ab von Jane Gardam, ein subtiler Briefroman der britischen Schriftstellerin. Das neueste Futter für Gardam-Fans in Deutschland ist zwar im Original schon ein paar Jahrzehnte alt, aber wurde erst jetzt übersetzt und erscheint heute. Dann der neue Europa-Essay von Robert Menasse, der halb nostalgisch, halb zweckoptimistisch den Geist der europäischen Einigung beschwört, und Frank Witzel schreibt sich die Literaturgeschichte zurecht, so wie er als Autor sie gerne hätte. Für alle mit Spaß an literarischen Begegnungen der dritten Art.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Und wenn wieder dieses Taxi vorbeikommt, seien Sie so gut und erraten Sie mir den Fahrgast. Beth Rowley geht erstmal davon aus, dass die Dinge besser werden. Beautiful Tomorrow.
In the beautiful tomorrow, so much sweeter than today. In the beautiful tomorrow, where tears will pass away. There'll be no heartache and no pain. In the beautiful tomorrow, much sweeter than today. In the beautiful tomorrow, so much sweeter than today. There'll be no dark clouds to block my gaze. There'll be no tears upon my face. In the beautiful tomorrow, oh, oh, so much sweeter than today. In the beautiful tomorrow, so much sweeter than today. In the beautiful tomorrow, where tears will pass away, there'll be no dark clouds to block my gaze. In the beautiful tomorrow, oh, oh, so much sweeter than today.
Oh,
Das ist etwas, was jeder kennt. Wenn einem Bekannte, Nachbarinnen oder Kollegen oder wer immer unter dem Deckmantel der Fürsorge gute Ratschläge erteilen und dabei ein bisschen Gift verspritzen. Ratschläge sind auch Schläge, wie der alte Sponti-Spruch ja weiß. Und ganz in diesem Sinne muss man auch wohl den Titel von Jane Gardams Roman verstehen, Gute Ratschläge, der heute auf Deutsch erscheint, in der Übersetzung von Monika Bark. Diese Autorin ist ja auf gewisse Weise ein Phänomen. Sie begann eher spät mit dem Schreiben, mit über 40, als alle Kinder eingeschult waren. Und bis sie auf Deutsch zu lesen war, dauert es aber noch mal ziemlich lange. Inzwischen ist sie sehr betagt, 1928 geboren, aber ihre späte Entdeckung für deutsche Leser und Leserinnen hat den Vorteil, dass hier immer noch Neues erscheinen kann. Julie Metzdorf ist hier. Grüß dich, Julie.
Hallo, Judith.
Worum geht's in dem Buch? Also es ist ja offenbar kein Ratgeber.
Nee, das ist es wirklich nicht. Eher so eine Art Ratgeber. Das sollst du auf gar keinen Fall tun. Also es geht eher in die Richtung Ratschläge sind Schläge, wie du schon gesagt hast. Die Hauptperson ist Eliza, Ende 40, wohnt in einem Vorort von London, eine Straße mit Einfamilienhäusern, kleine Gärten dahinter und die meisten Frauen dort haben keinen Job. Das Buch startet dann direkt mit einem Ratschlag von Eliza an ihre Nachbarin Joanne. Die hat irgendein Problem mit ihrem Bein und Eliza unterstellt ihr jetzt per Brief, das sei nur eingebildet und rät ihr, sich einen Ruck zu geben und ihre ganzen Wehwehchen einfach mal zu vergessen. Sie soll doch mal an die Stellung ihres Mannes denken. Ja, sie mache sonst sich und ihn wird völlig zum Gespött der Leute. Und ich finde diesen Anfang ehrlich gesagt extrem stark. Also es hat genau 5 Zeilen gebraucht und ich habe innerlich Ohrfeigen verteilt. Ich fand es eine wahnsinnige Anmaßung, total übergriffig. So besserwisserisch von oben herab und die Freundlichkeit, wie du schon sagst, ist mit so einem Gift immer, das da unterschwellig fließt. Es ist ein Briefroman, es bleibt also nicht bei diesem einen Brief, sondern Eliza schreibt sehr viele Briefe, immer an Joanne, allerdings gehen die Briefe immer nur in eine Richtung. Joanne antwortet nicht. Sie ist nämlich gerade weggezogen, hat ihren Mann und die beiden fast erwachsenen Kinder zurückgelassen und ist jetzt offenbar auf fernen Kontinenten unterwegs. Deswegen weiß Eliza auch gar nicht, ob ihre Briefe eigentlich ankommen, aber das ist sowieso egal. Und genau wie Eliza hört auch der Leser oder die Leserin irgendwann auf, dran zu glauben, dass da nochmal eine Antwort kommt. Es geht in eine Richtung, es bleibt beim Selbstgespräch.
Das heißt, wir sind die ganze Zeit in Elizas Welt und in Elizas Kopf.
Jein. Also Eliza schreibt in diesen Briefen ja nicht nur, was sie denkt, sondern berichtet auch, was ihr passiert, was den Nachbarn in der Straße so passiert, wer was gesagt hat. Das ist ganz wichtig. Also es gibt diese Vielstimmigkeit, aber es ist tatsächlich immer nur Eliza, die berichtet. Also alles, was wir lesen und zu wissen glauben, ist durch ihren Blick, durch ihre Augen gegangen und gefärbt. Wahrheit und Fakten sind hier total subjektiv. Das ist natürlich in allen Erzählungen so, aber durch diese Briefform wird das ganz besonders offensichtlich. Und nach verändert sich dann auch der Ton in den Briefen, der wird immer vertrauter. Eliza öffnet sich, wird weicher, plötzlich spricht sie über ihre Gefühle. Leise Selbstzweifel kommen auf, also die Fassade dieser freundlichen, stets besorgten, um andere besorgten Helferin bröckelt und dann schreibt sie plötzlich, sie hat Angst. Sie hat sich nämlich in Charles, den verlassenen Ehemann, verliebt, ist aber selbst verheiratet. Eliza kommt in diesem Schreiben irgendwie auch voran. Sie wird nämlich immer ehrlicher zu sich selbst.
Also könnte man sagen, oder das klingt jetzt so, als wäre der Roman letztlich die Geschichte von Eliza. Wie entwickelt sie sich und das Ganze gespiegelt in ihren Briefen? Ist das so?
Na, eigentlich ist es die Geschichte der Menschen, die in der Straße wohnen. Wir lernen nicht nur Eliza kennen, sondern auch die ganze Nachbarschaft.
Wenn alles, was wir dort erfahren, durch die Augen der Hauptperson gefiltert wird, relativiert Jane Gardam damit alles? Ist alles subjektiv? Oder ist es eher ein Plädoyer dafür, dass man eben viele Perspektiven braucht, um die Realität zu beschreiben?
Letzteres würde ich sagen. Also es geht um die Vielstimmigkeit und um den Blick der anderen, weil genau der löst dann auch in Eliza was aus. Sie berichtet zum Beispiel immer wieder, dass die anderen sie so komisch anschauen oder dass die anderen Joanne gar nicht kennen, dass niemand auf ihren Hund reagiert. So nach und nach wird klar, dass Eliza echte psychische Probleme hat. Sie hat Halluzinationen was da jetzt wirklich die Diagnose ist, ob das eine Schizophrenie ist, die sich langsam entwickelt oder einfach ein Nervenzusammenbruch. Sie wird nämlich auch verlassen von ihrem Ehemann. Vermeintlich, vermutlich, vielleicht wirklich. Man weiß es nie so ganz genau. Wenn man dann einmal mitgekriegt hat, was Eliza sagt und schreibt, stimmt nicht, ist man eigentlich sehr unsicher. Und dieses Gemeinschaftliche hat auch eben die Vielstimmigkeit, was sehr Positives. Ich sag mal, es ist in jederlei Hinsicht so ein Korrektiv der Gruppe auch.
Klingt nach einem Knoll von Geschichten. Wie gehst du denn raus aus dem Buch nach all den Ratschlägen und der Begeisterung vom Anfang?
Also ich habe es wirklich gern gelesen. Es war streckenweise ein großes Rätselraten, das aber viel Spaß gemacht hat. Es war wirklich anders als viele andere Bücher, weil man eben nicht weiß, woran man sich halten kann. Und ich habe die Eliza nach und nach auch wirklich lieb gewonnen, obwohl man ihr ja nicht so ganz trauen kann und ich sie am Anfang noch ohrfeigen wollte. Aber sie ist im Grunde ein guter Mensch und will das Richtige tun. Und sie ist einfach sehr verletzt und hat im Leben nicht das geschafft, was sie wollte. Sie ist einsam. Und dieses den anderen helfen entspringt ein bisschen aus der Langeweile in diesem Vorort.
Der Roman erscheint bei uns deutschsprachig 2024. Von wann ist er denn eigentlich im Original?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Der ist von 1991. Und ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass der Verlag etwas offener damit umgeht. Das ist ja nichts Schlimmes, dass der erst jetzt auf Deutsch erscheint. Im Gegenteil, toll. Aber mich hat es ein bisschen verwirrt zu glauben, also Jane Gardam ist jetzt 95, dass jetzt eine 95-Jährige einen Roman geschrieben hat. Über welche Zeit eigentlich? Und mir hätte es geholfen, wenn ich gewusst hätte, sie war damals eher in den 60ern und hat das also 90, 91 herausgebracht, das Buch.
Jane Gardam, Gute Ratschläge, ist erschienen in der Übersetzung von Monika Bark bei Hansa Berlin. Für uns besprach es Julie Metzdorf. Vielen Dank für deine Einschätzung.
Gern.
Und ich habe ganz kurz an Obla die Obla da gedacht bei diesen ersten Tönen. Ganz kurz ist aber Travis Gaslight.
Feel you're ignoring me.
Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen, schreibt Franz Kafka. Und etwas später, Bücher, die uns glücklich machen, könnten wir uns zur Not selber schreiben. Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Ein Kafka-Zitat, das die Altphilologin Melanie Möller einer Streitschrift vorangestellt hat, die sie gerade veröffentlicht hat, Der entmündigte Leser für die Freiheit der Literatur. Melanie Möller ist Professorin an der FU Berlin und vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Ich grüße Sie, Frau Professor Möller.
Hallo, guten Tag. Freiheit Kamp.
Welche Freiheit der Literatur sehen Sie gefährdet?
Ich sehe ja die gesamte Freiheit der Literatur gefährdet. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch. Da könnten Leute kommen und sagen, es geht doch hier und da nur um einzelne Wörter und Gedanken, die in den letzten Jahren diskutiert worden sind und auch verändert, angepasst worden sind. Davon geht doch die literarische Welt nicht unter. Aber das halte ich für falsch. Man hat sich einmal darauf eingelassen, Dinge verändern zu wollen und dann wird es irgendwie uferlos. Oder zumindest ist das Potenzial da, dass es uferlos wird. Und Literatur sollte tatsächlich ganz frei bleiben. Zumindest die, die andere verfasst haben. Das ist in dem Kafka-Zitat ja auch ein netter Nebeneffekt. Wohlfühlbücher, die können wir uns auch selber schreiben.
Jetzt liegen Ihnen als Altphilologin und Latinistin die antiken Autoren besonders am Herzen. Das merkt man natürlich auch im Buch. Inwiefern, wir können ja konkret werden, werden die heute geglättet und falsch vermittelt?
Es ist in der Tat nicht so, dass da jetzt Eingriffe vorgenommen worden wären bisher, dass da Wörter rausgestrichen worden wären oder so. Das ist im Laufe der Jahrhunderte durchaus immer mal wieder passiert, aber das ist jetzt nicht so. Aber sie werden in einer Weise diskutiert und auch in der Vermittlung aufbereitet, dass sie als verstörend, erschreckend, unverdaulich, unzumutbar betitelt werden. Das finde ich schwierig und grundsätzlich gibt es auch jetzt Tagungen oder so, wo gefragt wird, soll man / darf man Ovid noch lesen oder so. Und allein diese Fragen, dass sie sich irgendwie ausgebreitet haben auf wissenschaftlichen Tagungen, finde ich ganz unglücklich.
Wobei es dann Fragen sind, die Sie ja mit Ja beantworten.
Natürlich, man darf alle Fragen stellen, das stimmt, aber wenn man die Diskussion so ein bisschen beobachtet, dann sieht man, dass die Fragenden sofort in so eine Defensive sich begeben. Diese Defensive gefällt mir schon überhaupt nicht, halte ich auch für verkehrt.
Dann machen wir es konkret. Also Sie gehen von den großen Schriften der Antike bis zu Pippi Langstrumpf, um vorzuführen, wie viele Figuren zum Beispiel sich nach heutiger Lesart nicht korrekt verhalten. Und sie bilden dabei auch sehr interessante Paare, zum Beispiel Homer und die Bibel, Catull und Casanova, Euripides und Annie Ernaux. Was ist da Ihre Methode?
Es geht mir immer nur um diese moralische Kritik. Ich bin auch Germanistin nebenbei. Mir schien das so schlagend, dass es doch immer eine Verbindung gab. Entweder, weil in beider Autorenwerke ein Wort oder einzelne Wörter kritisiert oder sogar gestrichen worden sind. Oder weil sie biografisch ausgedeutet worden sind. Dass man also versucht hat, über das Leben der Autoren die Texte fragwürdig zu finden. Ja, oder weil Themen verhandelt werden in den Werken, die ähnlich sind und die die Gesellschaften ähnlich aufgewühlt haben. Mit unterschiedlichen Konsequenzen.
Vielleicht nehmen wir mal das Beispiel Casanova, den verknüpfen Sie mit Catull. Ich darf Sie mal zitieren. Der Überfall auf die unwillige Lucia in der Kutsche bei Gewitter dürfte bei einer Mehrheit empfindlicher Leserinnen als Vergewaltigung figurieren, schreiben Sie über Casanova. Also die Situation ist so, sie will nicht, sie wehrt sich, sie beschimpft ihn, aber er, Zitat Casanova, erringt den vollständigsten Sieg, den je ein Athlet davongetragen hat. Ich würde auch sagen, das ist eine Vergewaltigung. Und warum sollte man das auch nicht sagen in Zeiten, wo Frauen Vergewaltigung jetzt ja glücklicherweise nicht mehr als normales Lebensrisiko hinnehmen müssen?
Ja, also ich bin natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, alarmiert dadurch, dass der Begriff der Vergewaltigung, der ja eigentlich auch ein Straftatsbestandsbegriff ist, jetzt so sehr inflationär gebraucht wird. Auf viele Schilderungen von mit Gewalt aufgeladenen sexuellen Situationen in literarischen Texten bezogen wird. Das finde ich eine etwas unglückliche juristische Vereinfachung. Ja, also natürlich ist es ein Gewaltakt. Meinetwegen kann man das so beschreiben, aber ich finde das bringt irgendwie gleich so eine sehr einseitige Auffassung von Frauen in Opfersituationen zum Tragen. Aber ich glaube, dass das nicht alles ist. Ich glaube, dass Frauen sich in solchen Situationen vielfältig verhalten. Ja, also nicht einfach nur Opfer sind. Und deswegen finde ich diesen Begriff der Vergewaltigung insgesamt etwas, ja, vereinfachend. Ne? Also auch wenn diese Szene jetzt sehr eindeutig ist, ist der mir zu übergestülpt. Und ich kam natürlich auch ein bisschen von der Ovid-Lektüre her. Und da sind Frauen eben oft auch stark und drehen den Spieß irgendwann um. Und selbst wenn sie es nicht sind, wie hier der Sieger Casanova, heißt das ja nicht unbedingt, dass sie gar keine Möglichkeit hatten, sich zu entziehen.
Wir befinden uns da einfach in einem Diskussionsspektrum. Sie schreiben, das sei Casanovas provozierende Leichtigkeit, das sei selbstironisch verspielt. Das ist natürlich eine Meinung, aber man kann auch sehr gut anderer Ansicht sein. Deswegen ja auch Streitschrift.
Ja, natürlich. Es ist jetzt auch ein bisschen die polemische Gegenposition. Ja. Eine leichtere, auch selbstbestimmtere, heitere. Und zwar meine ich damit einen sehr emphatischen, starken Begriff von Heiterkeit. Souveränität auch im Blick auf solche literarischen Darstellungen. Man kann natürlich empathisch sein und sagen, die arme Frau. Man kann aber auch souverän sich distanzieren, ohne gleich in so eine Mitleidsposition zu verfallen.
Wobei man natürlich sagen muss, auf diese Weise anders sind die Texte über Jahrhunderte gelesen worden. Die neue Kritik gibt es ja noch gar nicht so lange. Dass es diese neue Kritik an kanonisierten Schriften gibt, das hängt sehr zusammen damit, dass es einfach gesellschaftliche Veränderungen gegeben hat, besonders im letzten Jahrhundert. Vorher waren es eben meistens die berühmten weißen Männer, die den Kanon weitergegeben haben, die ihn erstellt haben, die ihn auch kommentiert haben. Und jetzt kommt das Feedback eben von Minderheiten, die lange wenig Chancen hatten, sich einzumischen. Zum Beispiel die Frauen, die dann empathisch lesen, zum Beispiel ethnische Minderheiten, zum Beispiel Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen. Könnte man nicht einfach sagen, diese ungewohnten, manchmal für die Tradition provozierenden Stimmen sind auch eine Bereicherung des Literaturgesprächs?
Absolut. Also ich würde nicht behaupten, dass sie erstmalig auftreten. Das ist ja auch so ein etwas selbstverliebter Gestus unserer Zeit, zu denken, wir sind weiter, wir sind entwickelter, wir sind differenzierter und heterogener, finde ich unglaublich arrogant. Denn es gab immer verschiedene Sichtweisen, auch von sogenannten Minderheiten. Es ist nur die Frage, was folgt daraus? Und wenn daraus folgt, dass andere Sichtweisen, die sich durchaus nicht als dominiert vom Kanon der alten weißen Männer empfinden, sondern immer schon als selbstbestimmte und kritische Leserinnen empfunden haben, weiter auf der Möglichkeit, anders zu lesen, beharren und gerne möchten, dass es eine freie Entscheidung bleibt, wie ich solche Texte lese. Also keine Konsequenzen für in Richtung von Veränderung von Texten. Wenn diese neuen Lesarten das akzeptieren, dann finde ich es wunderbar. Vielleicht nur nicht unbedingt, indem man anderen die Dinge anders sehen, gleich Empfehlungen oder sogar geschaffene Tatsachen aufs Auge drückt.
Sie äußern ja die Befürchtung, dass wir es mit einer neuen Form der Zensur zu tun haben. Kann man das sagen? Also wo wir in einem Land leben, wo man auch die kritisierten Bücher jederzeit kaufen, leihen und lesen kann.
Ja, also natürlich geht es immer viel schlimmer. Ja. Das Schlimme hieran ist ja diese Selbstzensur. Natürlich ist da jetzt wenig staatlich Verordnetes. Ich beobachte schon im täglichen Leben, dass Leute sich beständig fragen, ob sie bestimmte Dinge sagen dürfen. Das mache ich auch selbst manchmal. Kann ich das und das sagen? Rede ich mich dann nicht um Kopf und Kragen? Und heikles Thema Vergewaltigung, Casanova und so weiter. Das kann mir natürlich auch vor die Füße fallen, das ist klar. Eigentlich möchte man das sagen, aber man sagt es dann nicht, weil man denkt, man könnte jetzt hier irgendwie vielleicht gar nicht so sehr andere verletzen. Das ist mir auch manchmal zu pathetisch, sondern indem man sich vielleicht um Kopf und Kragen reden könnte. Und das ist ja dann wirklich eine Art der Selbstbeschränkung. Also niemand sollte das Gefühl haben, er könne nicht sagen, was er wolle.
Also eine gewisse Selbstdisziplin zuerst zu denken, bevor man was sagt, finde ich persönlich gar nicht so falsch.
Das klingt jetzt ein bisschen subversiv ironisch. Ich finde das auch überhaupt nicht falsch, aber das macht man ja auch im Alltag. Wir reden ja über Literatur und man sollte immer nachdenken, aber das Nachdenken sollte ja nicht zu dem Ergebnis führen, dass man etwas zurückhält, was man eigentlich für richtig hält.
Können Sie vielleicht noch mal sagen, welche Arten von Eingriffen es sind, die Ihnen da besonders Bauchschmerzen machen und Sie an eine neue Form von Zensur denken lassen?
Ja, also wir wissen ja alle Bezeichnungen, die jetzt in etwas inflationärer Weise als rassistisch bezeichnet werden, wenn die nun mal in ihren Kontexten so gestanden haben in einem Werk, dann finde ich das schon schwierig, das zu ändern, weil es ja auch oft in dem Werk selbst ganz vielfältig gebraucht wird, um einen positiven, einen negativen, einen wertneutralen oder eben einen nicht wertneutralen Gebrauch in einem bestimmten Kontext zu illustrieren. Und wenn man das dann alles wegschneidet, dann hat man eben doch einen sehr starken Eingriff, also viel mehr als jetzt ein Wort zu ersetzen, vorgenommen. Und ich finde es auch nicht gut, wenn getriggert wird, weil es einfach so bestimmte Dinge vorgibt, bestimmte Dinge als problematisch ausweist, die es für einzelne Leser oder für viele der Leser vielleicht gar nicht sind. Ja?
Also Triggerwarnungen wären so kleine vorangestellte Warnungen, wie man sich betroffen oder eingeschränkt fühlen könnte. Aber die Frage in unserem Zusammenhang ist doch vor allem, können Triggerwarnungen Lektüren verhindern?
Ja, ich glaube schon. Ich kann das jetzt nicht empirisch belegen. Ich habe jetzt noch niemanden gefragt, hast du das schon mal weggelegt, weil da drin stand, hier geht's um Bulimie oder so, weil das vorne drauf stand. Ich glaube schon, dass das Lektüren auch verhindern kann. Aber ich würde auch sagen, das kann auch die Inhaltsbeschreibung oder man kann das heute ja auch alles schon im Netz angucken oder sonst wie so ein bisschen spoilern vorher. Wenn man jetzt Angst hat, da könne irgendwas Schlimmes passieren, dann kann man die Lektüre einfach vermeiden, auch ohne triggerwarnende Hinweise.
Möglicherweise funktionieren die auch genau andersrum, wenn da auf ausufernde Gewalt oder Sex oder was immer hingewiesen wird, wer weiß.
Ja, natürlich, das ist ja auch jetzt so. Also wenn man bestimmte Wörter streicht, bestimmte Dinge hervorhebt, auch jetzt das sogenannte N-Wort hervorhebt, so viel Aufmerksamkeit auf der Hautfarbe wie jetzt war, glaube ich, unerfreulicherweise noch nie. Also unerfreulich meine ich natürlich jetzt in dem Sinne, dass dadurch was in den Mittelpunkt rückt, was ja eigentlich nicht in diesem Sinne in den Mittelpunkt gerückt werden sollte, weil es ja normal ist, ja, im besten Sinne des Wortes und Unterschiede normal sind.
Wenn wir gerade bei den Triggerwarnungen waren, die ja letztlich Empfehlungen sind, die das offen lassen, würde ich gern zum Schluss noch ein ausdrückliches Verbot ansprechen im Bereich Sprache, das eng verknüpft ist mit Literatur. Und da wir hier in Bayern sind, nämlich das Genderverbot, das hier seit Anfang April für Behörden und Schulen gilt. Da geht es ja dann nicht mehr um individuelle Entscheidungen, sondern um eine staatliche Vorgabe, was nicht sein darf. Wie finden Sie das?
Also Verbote finde ich grundsätzlich ganz furchtbar in diesem Bereich. Ja, von Verboten in Bezug auf Sprache halte ich prinzipiell gar nichts. Es ist so, dass sich die Lage in den letzten Jahren ja so hochgeschaukelt hat, dass so ein Verbot vielleicht dann auch mal wieder so ein bisschen für Klarheit in der Verwirrung sorgt. Aber es sollte eigentlich immer der letzte Weg sein. Also Leute, die gendern wollen, können das natürlich machen. Ne? Umgekehrt finde ich es eben nur ungut. Da gab es jetzt auch Vorschriften ja bei Behörden oder in anderen Institutionen gibt es Empfehlungen. Man kann sowas ja auch abstimmen und zwar wirklich demokratisch. Aber ja, das Verbot sollte immer der letzte Schritt sein.
Sagt Melanie Möller, deren Streitschrift Der entmündigte Leser für die Freiheit der Literatur gerade bei Galliani erschienen ist. 24 Euro. Ich sage Ihnen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Enchanté, moi c'est Nicolas. Vas-y, viens, on boit un verre. Ou si tu veux, on le fait tout de suite. Vite, puis je te ramène après. Bouge pas, laisse-toi aller. Pour un soir, je serai ton hôte. Qu'est-ce qu'il y a? T'hésites ou quoi? Si c'est pas toi, ce sera une autre. Les plans cul, c'est mon quotidien. Mais difficile de me confier. C'était pas mal, mais on se quitte demain. Faudrait quelqu'un pour me conseiller. Le problème, c'est la routine. Quand les jours se ressemblent, ce qui me tue, c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira ensemble?
Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
Mon amour, ça fait 8 ans. C'est pas tous les jours évident. C'est pas par manque de sentiments. On s'aime toujours mais autrement. On dort dans le même lit, mais on s'éloigne petit à petit. L'impression d'être devenu transparent. Et si tu te trouvais un amant, un resto, un week-end, c'est trop fatigant. Si on reste ici tout le week-end, est-ce que tu me trouveras encore attirant? Le problème c'est la routine, quand les jours se ressemblent. Ce qui me tue, c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira ensemble?
Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
De lassitude.
Le célibat me fait souffrir de solitude.
De solitude.
La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
Depuis qu'elle est plus là, j'ai l'impression d'être bête.
J'ai la tête ailleurs, je sais même plus si ça va. Je regrette même nos prises de tête. J'avoue que je fais que me plaindre. Et ça depuis qu'elle est plus là. Faudrait peut-être que j'arrête. Au fait, moi c'est Nicolas.
Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
Stromae aus Brüssel auf Bayern 2, wobei sich hier die Silben von Maestro umkehren. Sohn einer Belgierin und eines Vaters aus Ruanda, sehr erfolgreich vor 15 Jahren auch in Deutschland mit dem Album Alors en danse. Hier aber mit einem Titel für eine etwas andere Stimmungslage als Tanzen, La Solacitude, und das ist gleich wieder eine Buchstabenmischung aus Einsamkeit und Ermüdung. Das Bayern 2 Büchermagazin, jetzt immer montags. Vielleicht sind Sie auch noch auf der Suche nach anderen Literaturangeboten von Bayern 2 und Ihrem Platz im neuen Programmschema. Wenn ja, dann hier ein bisschen Auflösung. Die große mehrteilige Lesung finden Sie jetzt donnerstags um 20 Uhr bei uns. Da läuft derzeit Dana von Sofriens gefeierter Roman nochmal von vorne mit Servus Babystar Xenia Thieling. Und unser kleines Format mit Gespräch und Lesung, das finden Sie am Samstag um 14 Uhr auf Bayern 2 und im Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen.
Denke ich heute an die Fahrt nach Naumburg, an die halsbrecherische Geschwindigkeit, mit der ich alles überholte, was vor mir war, Traktoren, LKW, wird mir immer noch schwindelig. Diese Akten wurden seit knapp 30 Jahren im Archiv des Krankenhauses aufbewahrt. Und auf die paar Minuten, die ich einsparen könnte, nur weil ich mit Vollgas auf einer engen und kurvigen Straße fuhr, würde es nicht ankommen. Das wusste ich. Trotzdem war ich ganz besessen von dem Gedanken, so schnell wie möglich diese Dokumente in den Händen zu halten. Dass ich nicht an einem der Apfelbäume endete, die die Straße flankierten, war nichts als ein Wunder.
Jörg Schütterhoff hört sich hier, der aus Matthias Jüglers Roman Maifliegenzeit liest. Ein Roman über ein Baby, das in der DDR verschwand, und einen Sohn, der 40 Jahre später wieder auftaucht. Mehr im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen in der ARD Audiothek.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Literaturgeschichten empfehlen wir auch in Zukunft wahrscheinlich selten hier an dieser Stelle. Die stehen eher in Unibibliotheken und auf Seminartischen. Aber heute doch. Beziehungsweise doch nicht. Eigentlich ist alles ganz anders. Frank Witzel, Träger des Deutschen Buchpreises, ist der Verfasser. Das Cover zeigt ein Foto vom jungen Witzel mit der typisch schulterlangen Haartracht der 70er Jahre. Und wie Christine Gorni Ihnen jetzt subtil nahebringt, es gibt auch einen guten Grund dafür, dass das Werk meine Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts heißt.
Oft bestimmen Zufall, Moden und Interessen, ob und wann Schreibende berühmt werden oder ihre Werke überhaupt veröffentlicht. Frank Witzel gehörte selbst jahrzehntelang zur großen Gruppe der Unbekannten. Deshalb, sagt er, fokussiert sich seine Literaturgeschichte auf die immer noch Vergessenen.
Weil ich selbst zu denen lange Zeit gehöre und auch irgendwann bald wieder zu ihnen auch gehören werde. Weil so ist nun mal der Lauf der Geschichte, dass auch selbst die bekanntesten Namen nach einigen Jahrzehnten, spätestens einem Jahrhundert, dann doch in Vergessenheit geraten, außer natürlich wenigen Glücklichen, die das alles überstehen.
Zunächst sind es diese wenigen Glücklichen, mit denen uns Witzel in seine Literaturgeschichte hineinzieht. Paul Celan und Franz Kafka, Günter Grass und Martin Walser. Dann werden die Unbekannten vorgestellt, mit Arbeitsproben, Kurzbiografien und Bibliografien. Sie heißen Gustav Maria Krebs, Annabel Sagmeister oder Karl Ulrich Susemann, sind studierte Germanisten, Mediävisten oder Archäologen. Sie entstammen Orten wie Truchtelfingen, Kleinschwarzenlohe oder Raleigh in North Carolina. Sie schreiben für sich allein oder in literarischen Kollektiven.
Marie Leucht, geboren am 9.10.1951 in Braunschweig, dort Buchhändlerlehre, Mitbegründerin des Wann du schrie Lyrikclubs.
Aber aufgepasst, in diesen Kurzbiografien werden uns fiktive Autorinnen und Autoren untergejubelt. Ab und an finden sich versteckte Hinweise auf dieses Täuschungsmanöver, wenn es beispielsweise von einem Literaturkritiker heißt, er habe nur unbekannte Autoren rezensiert, die allesamt erfunden waren. Die Texte vergessener Autoren stammen also nicht aus Antiquariaten oder Haushaltsauflösungen, wie uns der Erzähler mehrmals glauben machen will, sondern aus Witzels eigenem Schreibarchiv. Unveröffentlichte oder abgebrochene Werke, bestätigt er.
Hier hatte ich noch einmal die Möglichkeit, mir vielleicht auszudenken, dass ein Text, der mit mir als Autor nicht funktioniert hat, vielleicht mit einem anderen Autor funktioniert haben könnte.
Die Biografien dieser anderen Autoren hat Witzel mit viel Fantasie und grotesken Zuspitzungen ausgestattet. Und angebliche Dichterkolleginnen ordnet er bizarren literarischen Strömungen zu, wie etwa das Gedicht einer Marussa Marussaja von 1957, russischen Konzeptionisten.
Leere ist nicht geschmolzener Schnee, Leere ist nicht verwehter Sand, Leere ist nicht geschorenes Fell, Leere ist nicht getrunkener Schnaps, Leere ist nicht getrunkenes Nass.
Neben solchen Gedichten holt Witzel viele literarische Formen aus seinem umfangreichen Archiv: Romanfragmente, Tagebucheintragungen, Hörspieltexte. Insofern erzählt meine Literaturgeschichte die persönliche Werkhistorie Frank Witzels. In typischer Witzelmanier, also mit großem Spaß am Anarchischen und Absurden, thematisiert er dabei ernsthafte literarische Fragen, allen voran das Verhältnis von Autor, Text und Lesende. Wie beeinflusst das Wissen über die Herkunft eines Textes unsere Rezeption? Wenn mich dieses Verwirrspiel mit der Autorenschaft beim Lesen immer wieder verunsichert und zum Googlen animiert, schließlich tauchen ab und an auch reale Autoren und Autorinnen auf, ist meine Verunsicherung Teil der Witzelschen Versuchsanlage. So hat diese Literaturgeschichte aus Dichtung und Wahrheit auf verschiedenen Ebenen einiges zu bieten. Für Witzel-Fans ist sie ein Must-Read.
Christine Gorni über Lesen als Experiment. Frank Witzel, meine Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts, Matthes und Seitz, 24 Euro. Klingt doch interessant. Und jetzt ist es soweit. Mit Blick in die Literaturgeschichte oder ohne. Wer steigt hier in Wallis Rätseltaxi? In Paris ist sie heute unterwegs.
Servus, ich bin's, die Walli. Wo darf's denn hingehen, Monsieur?
Zum Naturkundemuseum, bitte. Ich gebe dort eine Pressekonferenz.
Dann fahren wir. Das habe ich in der Zeitung gelesen.
Ach.
Sind Sie nicht dieser Professor, der wo entführt worden ist?
Ich war mehr Gast als Gefangener. Meine beiden Gefährten und ich hatten auf See alle erdenklichen Freiheiten.
Ach so. Das klingt ja eher nach einer gemütlichen Kreuzfahrt.
Tja. Allein die Bibliothek, die mir zur Verfügung stand, umfasste an die 12.000 Bände.
Aber warten Sie mal. Da steht: 10 Monate in der Gewalt eines Erzkriminellen. Das muss doch furchtbar gewesen sein.
Es war eine aufregende und überaus lehrreiche Zeit. Das Beste, was einem Biologen passieren kann. Ich sah eine Wunderwelt so fantastisch, dass ich aus dem Staunen nicht herauskam.
Und warum sind Sie überhaupt gekidnappt worden? Ging's um ein Lösegeld?
Ja. Mein seltsamer Gastgeber ist unendlich reich. Wenn er wollte, könnte er die Staatsschulden Frankreichs auf der Stelle begleichen.
Na, so reich ist doch kein Mensch.
Er schon. Allerdings ist auch niemand so einsam wie er. Oft hörte ich nachts die melancholischen Klänge seiner Orgel.
Ein Verrückter, wenn's mich fragen.
Jedenfalls ein technisches Genie. Überaus gebildet, spricht Französisch, Englisch, Deutsch und Latein.
Wo ist der überhaupt her?
Angeblich soll er ein indischer Prinz sein.
Ach, das wird erklären, warum er so viel Zaster hat.
Nein, nein, nein. So luxuriös sein neuartiges Schiff auch ausgestattet ist, so nüchtern, ja, geradezu spartanisch sind seine privaten Gemächer eingerichtet.
Wenn man sich's leisten kann.
Einmal sagte er zu mir, er würde zu den Unterdrückten dieser Welt gehören.
Oh, mei. Eine Runde Mitleid, oder was?
Für ihn sind die Regeln der Menschen null und nichtig, weil er mit der gesamten Menschheit gebrochen hat.
Und wenn es ihm langweilig wird, dann spielt er Schiffe versenken. Nur in echt.
Ich habe versucht, ihn davon abzubringen, aber vergebens.
Also doch erzkriminell.
Leider. Am Ende wurde er zu einem furchtbaren Richter. Zu einem Racheengel ohne Gnade.
Ach, mei. Da wären wir. Macht drei, Frau. Die Presse wartet schon. Wie konnten sie eigentlich fliehen?
In der Nähe von Norwegen entkamen wir mit einem kleinen Boot. Ach, was haben wir nicht alles gesehen? Riesenkraken, einen Korallenfriedhof, die Ruinen von Atlantis.
Was, Atlantis? Gibt's das wirklich?
Wer hat je die Tiefen ergründen können? Wer?
Ja, wer? Und wer saß in der Rätselkutsche? Wenn Sie es wissen, sind Sie schon ein Stück näher dran an der Möglichkeit, sich ein Buch auszusuchen aus dieser Sendung. Schreiben Sie die Lösung an kulturleben@br.de oder an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Kulturleben 80300 München. Stichwort Rätseltaxi, Wunschbuch dazu schreiben. Letzten Montag fuhr auch ein Rätseltaxi durch diese Sendung. Da wurde wild geschossen und ein Einödhof spielte eine Rolle, auf dem furchtbare Sachen passiert waren. Die Kramerin Anna Meyer aus Tannöd, dem Bestseller von Andrea Maria Schenkel, die saß im Wagen. Eine richtige Einsendung kam von Anja Bichelmeier aus Bad Fallenbach. Danke dafür und Glückwunsch. Sie hört das Büchermagazin im Podcast und sie hat sich die David Copperfield-Variante von Barbara Kingsolver gewünscht, Demon Copperhead. Kommt, liebe Anja Bichelmeier. Also wieder mitmachen und gewinnen, Rätseltaxi fahren, vielleicht mal in Wien. Dies ist der Nino aus Wien. Es geht immer ums Vollenden.
Wie ein Schwamm saugst du das Jetzt auf und verarbeitest es dann, wenn das Jetzt lang genug weg ist, um zu wissen, was es kann. Man genießt dann deine Bilder, die fast keiner je versteht. Nur die Freude, sie zu sehen, ist wohl das, worum es geht. Du kennst deine Grenzen meistens, bist auf deinen Weg fixiert. Und was anfangs ungut aussieht, ist oft das, was dann gut wird. In der Mitte deines Kopfes schläft ein wachsamer Soldat, der sobald er in den Krieg zieht, alles aufgibt, was er hat. Aber hinter dir und vor dir, doch am meisten noch daneben, steht der Himmel, stehen die Wolken, steht die Stadt nur deinetwegen. Still versäume nicht zu sagen, was dir wirklich viel bedeutet. Es gibt Menschen, es gibt Freunde, aber meistens sind es Leute. Wir sprechen oft von Schönheit, viel zu oft, um wahr zu sein. Schöne Bücher oder Tücher oder auch ein schöner Reim.
Anfang April hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Schweiz verurteilt, weil sie zu wenig gegen die Auswirkungen des Klimawandels tut. Das nehmen wir erstmal so hin, aber eigentlich, dass eine Gruppe von Seniorinnen ihren Staat vor einem internationalen Gericht anklagen kann. Das geht nur in den Ländern des Europarats. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es ein Gericht wie eben das Europäische für Menschenrechte. Eine Errungenschaft, die man sich ab und zu mal bewusst machen sollte. Jemand, dem solche Erkenntnisse besonders am Herzen liegen, weil er sich seit Jahren intensiv schriftstellerisch mit Europa und mit seinen Institutionen befasst. Das ist der österreichische Schriftsteller Robert Menasse. 2 Monate vor der Europawahl hat er jetzt einen Essay vorgelegt, Die Welt von morgen, ein souveränes, demokratisches Europa und seine Feinde, seit heute in den Buchhandlungen. Thomas Kretschmer hat den Text bereits gelesen und jetzt ist er bei mir im Studio. Grüße dich.
Hallo Judith.
Die Welt von morgen heißt dieser Essay. Und da gibt's aber natürlich diese Erinnerungen eines Europäers, die Welt von gestern, Stefan Zweigs Erinnerungen nämlich. Und da erinnert Zweig sich an das alte Europa, das durch die beiden Weltkriege zerstört wurde und das ihm sehr teuer war. Ist das also ein optimistischer Titel oder ein pessimistischer Titel?
Ich würde sagen, in seiner Analyse der gegenwärtigen Zustände, da ist Robert Menasse ziemlich schonungslos. Denn aus seiner Sicht ist der Kern der EU, also dieser bewusste und geplante Schritt der einzelnen Nationen, in einen nachnationalen Prozess einzutreten, in Gefahr. Und die Gegner dieser Entwicklung wenden sich eben immer stärker gegen dieses Grundprinzip. Die Nachrichten aus dem Europäischen Parlament der letzten Tage werden den Pessimismus des Autors sicher verstärkt haben. So wie ich zumindest Robert Menasse in seinem Essay verstehe, kann er die da beschlossene Migrationspolitik eigentlich nur ablehnen. Aber er ist eben gleichzeitig als Autor ein Streiter für Utopien und Fantasien und in diesem Fall für eine Weiterentwicklung des europäischen Projekts. Und deswegen würde ich sagen, ist die Welt von morgen am Ende doch auch optimistisch gedacht.
Wobei die Krisen ja auf der Hand liegen, die zum Pessimismus führen könnten. Der Krieg in der Ukraine, die Rechtspopulisten und Extreme auf dem Vormarsch. Wie lebendig ist die europäische Idee aus der Sicht von Robert Menasse?
Sie kränkelt. Und sie kränkelt schon seit längerer Zeit. Also er macht da einen schleichenden Prozess aus. Einen ersten Wendepunkt, den er in seinem Essay markiert, ist das Ende der DDR, das Ende des gesamten Warschauer Pakts, der am Anfang von ganz vielen Menschen als großes Wunder wahrgenommen wurde, als aus Autokratie und Diktatur die Freiheit der Demokratie wurde. Aber dann, und da legt Robert Menasse den Finger in die Wunde, wurde das ziemlich schnell umgedeutet in ein Projekt der Nation, sozusagen aus wir sind das Volk wurde, wir sind ein Volk. Mhm. Dann hat er einen zweiten Wendepunkt, der ihm wichtig ist, der wird 2010 sichtbar und hörbar, nämlich in einer Rede von Angela Merkel zur EU. Und in dieser Rede wendet sie sich ab von der Gemeinschaftsidee der Europäischen Union und macht wieder die Souveränität der Nationalstaaten stark. Das aber, und da sind wir beim Punkt, widerspricht aus der Sicht von Robert Menasse einfach der europäischen Idee, sich nämlich durch Verträge, eine gemeinsame Währung und durch gemeinsame Gesetze zu verbinden, um Frieden zu ermöglichen und die Nation eben hinter sich zu lassen. Und genau deshalb sieht er die europäische Demokratie auch durch die Nationalisten so sehr in Bedrängnis gebracht. Seine Utopie ist ein Europa, das keine Nationen mehr kennt, weil die Nationen auf die globalen Probleme, du hast sie gerade angesprochen, keine adäquaten Antworten geben können.
Das ist ein Thema von ihm schon ganz, ganz lange. Er hat viele Dinge dazu geschrieben, viele Artikel, Essays, auch zwei Romane, Die Hauptstadt und die Erweiterung. Er hat auch entsprechend den Europäischen Literaturpreis bekommen. Entdeckst du was Neues? Setzt er neue Akzente in die Welt von morgen?
Ich würde schon sagen, also ich muss eingestehen, mit den Romanen habe ich mich nicht so intensiv befasst, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen, aber diese Essays aus seiner früheren Zeit, die sind mir schon durchaus bekannt und da war ein großer Schwerpunkt ein Europa der Regionen, dafür hat sich Robert Menasse damals eingesetzt in den 2000er Jahren, er hat also ein Modell vorgeschlagen, in dem jetzt stellvertretend zum Beispiel Südtirol oder Bayern als Regionen mehr Gewicht haben sollten als bisher Deutschland und Italien in unserem Beispiel dafür Kompetenzen abgeben. Und dieses Konzept der Regionen, das verfolgt er in Die Welt von morgen praktisch überhaupt nicht mehr. Davon hat er sich verabschiedet, würde ich sagen. Und er spricht stattdessen offener von einem nachnationalen Europa.
Es gab ja auch Kritik an seiner Arbeitsweise. Also der Historiker Heinrich August Winkler hat ihm nachgewiesen, dass er nicht korrekt zitiert hat. Das war lange ein Thema. Und dann gab es noch Wirbel um Ulrike Gero, mit der er eine Zeit lang zusammen zu Europa publiziert hat, wegen Plagiaten. Und dann hat sie überhaupt so komische Thesen zur Corona-Krise vertreten. Spielt das jetzt irgendeine Rolle?
Also die Zitate sind alle durch Fußnoten nachgewiesen. Und Ulrike Gero, Menasses Co-Autorin im Jahr 2013, die kommt in diesem neuen Text mit keinem Wort vor.
Und wie liest sich der Essay, Die Welt von morgen? Ist ja kein Roman, es ist ein Essay.
Es ist ein Essay. Es ist natürlich dementsprechend ein dichter Text mit vielen Überlegungen und Thesen. Es gibt viele Verweise und Bezüge auf andere Autoren wie Robert Musil oder den schon erwähnten Stefan Zweig, aber eben auch auf Politikerinnen wie Angela Merkel oder Jean-Claude Juncker. Aber Robert Menasse ist eben nicht nur Vordenker eines neuen Europas, sondern er ist auch Schriftsteller. Und er weiß wirklich sehr gut mit Sprache umzugehen. Also es wechseln sich lange und kurze Kapitel ab. Die kürzesten sind gerade mal 3 Zeilen lang. Er baut andere Textsorten ein. Ein Beispiel ist eine wirklich gruselige Montage aus bluttriefenden Versen aus verschiedenen europäischen Nationalhymnen. Die beginnt so: dir, unser Blut, o Heimaterde, unzählige Kämpfer sind gefallen. Und das geht über zwei Seiten so weiter. Ich würde sagen, das Wichtigste
das klingt
ist,
interessant.
Ja, es ist wirklich eine grausame Montage. Das Wichtigste aber, würde ich sagen, ist, Robert Menasse schreibt einfach mit Leidenschaft für sein Thema. Und so ist der Text nicht akademisch, aber fundiert und immer wieder voller Humor. Ein Zitat hat mir besonders gefallen. Das ist so verrückt, man möchte zum Handke werden.
Also aus deiner Sicht die richtige Lektüre vor der Europawahl?
Unbedingt, würde ich sagen, weil eben die Form stimmt, weil Robert Menasse mitreißend schreibt und weil er vor allem etwas schafft, was vor der Wahl, die ja im Juni schon vor der Tür steht, einfach völlig fehlt aus meiner Sicht. Dieser Essay macht einerseits klar, was das europäische Projekt seit dem Zweiten Weltkrieg schon alles Positives bewirkt hat und noch mehr ist. Dieser Essay macht klar, welche Möglichkeiten in diesem Europa stecken, wenn man es nicht den Nationalisten überlässt, sondern über die Grenzen der Nationen hinausdenkt. Ziemlich am Ende des Essays charakterisiert sich der Autor selbst als Phantast und ungeduldiger Träumer. Und ich bin ihm jedenfalls sehr dankbar für seine europäischen Zukunftsträume und für die Ungeduld und die Dringlichkeit, mit denen er sie vorbringt.
Die Welt von morgen, ein souveränes, demokratisches Europa und seine Feinde. Der Essay von Robert Menasse ist bei Surkamp erschienen heute und das Buch kostet 23 Euro. Ich sage dir vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Thomas Kretschmer war das.
Bayern 2. Europa hat die Wahl.
So ist es, 6. bis 9. Juni, Europawahl. Noch eine Meldung. Jürgen Serke ist am Samstag gestorben, der Autor und frühere Stern-Journalist, dessen Lebenswerk darin bestand, verfolgte Schriftsteller und Schriftstellerinnen nicht dem Vergessen zu überlassen. Er schrieb darüber, organisierte Veranstaltungen und Ausstellungen. 85 Jahre wurde er alt.
Ich habe mir meine Liebestückerweis zusammengesucht. Nur nach diesem ganz subjektiven Prinzip habe ich das gemacht. Ich wollte bestimmte Schriftsteller darstellen. Das war ja nun eine Phase, in der diese Schriftsteller gar keine Rolle spielten. Ich musste mit meinen Geschichten auch Lust wecken, damit man also sagt, oh, da möchte ich doch mehr erfahren. Das ist das Prinzip gewesen.
Und das hat er auch geschafft. Jürgen Serke war das hier im Gespräch mit dem Mitteldeutschen Rundfunk. Seine Büchersammlung Verbrannte Dichter ist heute in Solingen zu sehen, im Zentrum für verfolgte Künste. Werke, die in der NS-Diktatur und oder in der DDR verboten waren und deren Verfasser drangsaliert wurden. Serke war 1992 nach den Anschlägen in Hoyerswerda und Rostock auch Mitinitiator der Aktion Dichter lesen in Asylbewerberheimen, bei der Prominente wie Sarah Kirsch, Wolf Biermann und Hertha Müller mitgemacht haben. Für sein Werk wurde Serke in Deutschland und Tschechien mehrfach ausgezeichnet. Soweit das Büchermagazin. Jetzt immer montags auf Bayern 2 im Kulturleben. Heute mit Jane Gardams guten Ratschlägen, dem entmündigten Leser von Melanie Möller, Frank Witzels Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts und Robert Menasses Essay zur Zukunft Europas, die Welt von morgen. Und das war's schon wieder. Soweit diese Ausgabe des Büchermagazins. Bücherliste bei uns im Netz. Das Team dankt fürs Zuhören. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.